Als letztes der drei großen Wallfahrtsfeste feiert Israel Chag HaSukkot, das Fest der Laubhütten, im Herbstmonat Tischri. Dann hat das Land den Menschen seine Früchte gegeben und auch die Weinlese ist beendet. Sukkot ist wie Pesach und Shavuot ein fröhliches Fest. Da ziehen Menschen hinauf nach Jerusalem, um hier auf dem Berge Zion vor dem Angesicht Gottes zu feiern und sich der Gegenwart Gottes zu erfreuen, dessen Güte in seinen Gaben von Brot und Wein sichtbar wird. Da wird getanzt, gesungen, gegessen und getrunken. 8 Tage wird so gefeiert, und das alte Gebot aus dem 2. Buch Mose, welches allen über 20 Jahre alten Männern gebietet, nach Jerusalem zu ziehen, um dort Sukkot zu feiern, wird auch heute im modernen Staat Israel wieder teilweise beachtet. Ein Marsch nach Jerusalem ist in den Sukkot-Tagen Brauch geworden, an dem sich viele Gruppen, auch die der jüdischen Christen, beteiligen. Seman Simchatu, die Zeit unserer Freude. So werden die Tage des Laubhüttenfestes im 3. Buch Mose Kapitel 23 und im 5. Buch Mose Kapitel 18 genannt. Nach dem jüdischen Kalender beginnen sie am 15. des 7. Monats, genannt Tischri, und enden am 8. Tag danach mit dem Schlussfest Shmini Aseret. Die Ausgelassenheit und Freude in dieser Zeit stehen im starken Gegensatz zu den zurückliegenden, furchtbaren Tagen der Buße unter dem Richter aller Welt, dem Herrn des Gerichts, auch über Israel. Diese begannen am 1. Tischri mit Rosh Hashanah, dem Neujahrstag, und endeten am 10. Tischri mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag oder auch Tag der Bedeckung. Juden sind der Meinung, dass in der Zeit der Konfrontation mit dem Tod und Gericht Gottes Israel wie mit einem Leichentuch bedeckt ist, das alle Fröhlichkeit und Freude erstickt. Deshalb ist Weiß hier die liturgische Farbe in der Synagoge. Daran will später noch einmal das Schlussfest der Sukkot-Tage erinnern. Schon zur Zeit des Tempels zeigte sich der besondere Glanz des Sukkot-Festes, wenn gegen Ende des ersten Tages der Tempelhof im Licht der goldenen Kandelaber aufleuchtete. Inmitten einer freudig bewegten Menge schritten die Leviten über die 15 Stufen vom Männer- zum Frauenhof. Auf jeder Stufe wurde eins von den Wallfahrtsliedern, also von den Psalmen 120 bis 134 gesungen, und bei jedem Schritt zur nächsten Stufe der Schofar, das Widderhorn, geblasen. Bei Sonnenuntergang führte eine Prozession zum Teich Siloa, um Wasser zu schöpfen, das nach der Rückkehr über den Tempelaltar gegossen wurde. Zum Sukkotfest gehören 2 Symbole, der Feststrauß und die Laubhütte. Der Feststrauß besteht aus dem Lulav, das ist ein Palmwedel, dazu 3 Zweigen der Myrte und 2 Bachweidenzweigen. Diesen Strauß tragen die Feiernden in der rechten Hand und in der linken Hand den Etrog, eine Zitrusfrucht, die den Paradiesapfel darstellen will. Diese 4 verschiedenen Arten des Feststraußes, genannt Arba'a Minim, symbolisieren das, was uns Gott Jahr für Jahr als Frucht des Feldes gibt, damit wir leben können. Dass dabei die Zweige schattenspendender Bäume eine besondere Bedeutung haben, wird verständlich, wenn man an die Zeit der Wüstenwanderung Israels denkt und an die klimatischen Verhältnisse des jüdischen Landes am Rande der Wüste. Ebenso, wenn mit dem Wasserschöpfen, wie schon im Tempelkult, um ausreichende Niederschläge in der nun bald beginnenden Regenzeit gebeten wird. Der Name des Palmzweiges Lulav übertrug sich auf den dreiteiligen Strauß in der rechten Hand, wie es im Segensspruch heißt: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns durch seine Gebote geheiligt und uns befohlen hat, den Lulav zu erheben. An den Tagen des Hüttenfestes, ausgenommen am Schabbat, finden wie einst um den Tempelaltar feierliche Umzüge der Männer statt, die in ihren Händen den Feststrauß Lulav und die Zitrusfrucht Etrog als Symbol des Paradiesapfels tragen, beides dicht nebeneinander gehalten. In vielen Gemeinden geht dem Umzug die getragene Tora-Rolle voraus. Vorbeter und Gemeinde singen dabei das Ana Adonai Hoshiana, O Herr, hilf doch, wobei Lulav und Etrog geschüttelt und in bestimmten Richtungen geschwungen werden. Das soll ein Zeichen dafür sein, dass die ganze Erde dem Herrn gehört und dass sie allein von seinem Segen lebt. Am siebenten Tag geschieht der Umzug siebenmal. Darum trägt der siebente Tag des Sukkot-Festes den Namen Hoshana Rabbah, das große Hoshana. Nun aber mischen sich in die Freude des Sukkot-Festes wieder ernste Elemente, wie man sie von den sogenannten furchtbaren Tagen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur kennt. Denn nach jüdischem Glauben entscheidet sich um Hoshana Rabbah, ob das Land in der bald beginnenden Regenzeit genug Wasser erhält und damit die Ernährung des Volkes gesichert wird. So ist dieser Tag wie ein Tag des Gerichts und wie zu Rosh Hashanah das Urteil Gottes im Buch des Lebens oder des Todes niedergeschrieben wird, so beginnt mit Hoshana Rabbah die Vollstreckung des Urteils im Leben des Menschen und des Volkes. Deshalb versammeln sich fromme Juden, um die Nacht über im Gebet zu verweilen. Am Morgen werden Yom Kippur-Lichter angezündet. In der Synagoge trägt mindestens der Vorbeter den Totenkittel. Der Vorhang des Toraschreines und die Mäntel der Torarollen tragen wieder die weiße Farbe. Schließlich findet das Hoshana-Schlagen statt. Da werden 5 Zweige der Bachweide zu einer, wie es heißt, Hoshana zusammengebunden und so lange geschlagen, bis die Ruten ohne Blätter sind. Das gilt als Zeichen für die Bitte, dass alles Übel von uns genommen werde. O Herr, hilf doch! Das Symbol aber, das dem Fest den Namen gab, ist die Laubhütte. Sie wird von frommen jüdischen Familien überall dort errichtet, wo dies unter freiem Himmel möglich ist. Im Garten oder im Hof, auf dem Balkon oder Dach des Hauses. Für Gemeindeglieder, die aufgrund ihrer Wohnverhältnisse keine Hütte bauen können, steht eine solche bei der Synagoge zur Verfügung. Die Laubhütte oder Sukka wird nach bestimmten Anweisungen und Maßen gebaut. Als Material soll aus dem Boden Gewachsenes verwendet werden. Holzlatten, Äste, Zweige, Schilf, Blätter und anderes. Dabei wird das Dach der Hütte besonders wichtig. Es muss so gebaut sein, dass man von unten zwar hindurchblicken, also den Himmel sehen kann, aber doch mehr Schatten als Sonne in der Hütte sein soll. Die Hütte wird geschmückt mit Blumen, Früchten und Blumengirlanden. Hier verbringt die jüdische Familie mit ihren Gästen die meiste Zeit von Sukkot, gehorsam dem Gebot aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 23, wo es heißt: In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Hütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israel habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten führte. In den 7 Sukkot-Tagen wird dieser provisorische Bau zum Wohnsitz und die sonst benützte Wohnung zum Provisorium. Das ist im jüdischen Glauben ein Zeichen von großer Bedeutung. Es weist hin auf die Vergänglichkeit dieser Welt und des Lebens. Flüchtig ist alles und die Zeit verrauscht. Wer auf das Zukünftige, das Ewige baut, kann und darf hier nichts halten. Der Mensch ist unterwegs und sollte das nicht vergessen. Es gehört zur Bestimmung des jüdischen Volkes, dass es dem kommenden Heil der zukünftigen Welt entgegenzieht. Wie einst die Väter in der Wüste, als sie dem Land Kanaan entgegenzogen, dabei ist Israel ein Volk, das in seiner Geschichte die Ungesichertheit in dieser Welt immer wieder erfahren musste. Auch um darin zu erkennen, wie sehr es auf den Glauben an die Führung Gottes als die einzige Sicherheit angewiesen ist, mit der man auch im Unglück und Leid leben kann. Deshalb hat es einen Sinn, wenn zum Beispiel beim Schlussfest in der Andacht des Gottesdienstes aus dem Buch Kohelet, Prediger, gelesen wird, wo es unter anderem heißt: Alles ist eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Neben den Lesungen aus der Tora, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 22, und dem vierten Buch Mose, Kapitel 29, folgt am ersten Tag des Festes in der Synagoge das Kapitel 14 aus dem Buch des Propheten Sacharja. Hier wird in einer großartigen Vision die Zeit eines Friedens geschildert, in dem alle Völker teilhaben werden am Laubhüttenfest Israels. Im vierten Buch Mose, Kapitel 29, werden für die 7 Tage Sukkot insgesamt 70 Jungstiere gefordert. Damit erhält Sukkot universalen Charakter. Denn nach jüdischer Auffassung gilt die Zahl 70 für die Völker dieser Welt. Mit diesem Tun geschieht eine Stellvertretung für die Völker, die auch Verantwortung für die Welt bedeutet. Damit soll sich Israel an seine Bestimmung erinnern, als Knecht Gottes ein Licht für die Heiden, für die Welt zu sein, so der Prophet Jesaja in den Kapiteln 42 und 49. Von hier aus besteht ein Zusammenhang mit der Lesung von Sacharja 14, nachdem sich die Bestimmung Israels zu der Zeit erfüllt, wenn der Herr König sein wird über alle Lande. Anders als Pesach und Schavuot leitet sich von Sukkot kein christliches Fest ab. Für Christen erfüllt sich Pesach im Kreuz und in der Auferstehung Jesu. In Schavuot, dem jüdischen Pfingstfest, die Gabe Gottes im Heiligen Geist. Mit Sukkot aber verbindet uns mit Israel die Hoffnung auf die Erlösung dieser Welt, die mit der Wiederkunft Christi vollendet werden wird. Eingeleitet wurde sie aber mit dem Opfer Jesu, der sich nicht nur stellvertretend für Israel, sondern auch dadurch für die Welt hingab. Mit seinem Opfer erfüllte er die Bestimmung Israels als Knecht Gottes. So mündet, wie wir es sehen, Israels Selbstverständnis, das Verständnis seines Glaubens und seiner Bestimmung, immer wieder in der Person des einen Juden, bei dem Israel zu sich und zu Gott finden kann. Das war die Verkündigung der ersten Gemeinde Jesu im jüdischen Volk. Und das ist gültige Botschaft einer Kirche für Israel, wie sie auch heute von jüdischen Christen verstanden wird. In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, weist Petrus ausdrücklich darauf hin, dass mit dem Opfer Jesu und seiner zu erwartenden Wiederkunft sich die Hoffnung Israels erfüllen wird, die Wiederherstellung des Heils für die Welt. Am Vorabend des Sukkotfestes, wenn jüdische Menschen ihre Laubhütten aufsuchen, dann sprechen sie ein Gebet, in dem es unter anderem heißt: Möge es dein Wille sein, o mein Gott, und Gott unserer Väter zu veranlassen, dass deine heilige Gegenwart unter uns wohnt? Und mögest du die Laubhütte deines Friedens über uns ausbreiten? Wir Christen teilen mit Israel die Hoffnung, dass zu der von Gott bestimmten Zeit Gott selbst der Vorläufigkeit und dem Ungenügen dieser Welt ein Ende bereiten wird. Dass dann weltumspannender Friede Wirklichkeit wird, dass Leid und Not ein Ende haben und die Visionen der Propheten Israels vom Frieden ihre Erfüllung finden. So endet das Neue Testament mit der Sukkot-Vision Israels in der Offenbarung, dem 21. Kapitel. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Bis dahin aber ist die Gemeinde Gottes unterwegs. Solches Unterwegssein erlaubt es ihr nicht, sich auf dieser Erde einzurichten. Gemeinde Gottes baut nicht für die Ewigkeit, sondern sie geht ihr entgegen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, heißt es im Hebräerbrief, dem 13. Kapitel. Mit dieser Hoffnung bleiben wir Fremdlinge in der Welt und sind in ihr als Wanderer unterwegs, wie es Petrus im 1. Brief, dem 2. Kapitel schreibt, und erwarten mit der Wiederkunft Christi die Vollendung dieser Welt und auch unseres Lebens. Deshalb schließt das Neue Testament mit der Bitte: Amen, ja komm, Herr Jesus. Auf dem Wege dorthin möchte ich gerne mit der jüdischen Gemeinde beten. Möge es dein Wille sein, o mein Gott und Gott unserer Väter, zu veranlassen, dass deine heilige Gegenwart unter uns wohnt. Und mögest du die Laubhütte deines Friedens über uns ausbreiten und hinzufügen. Amen. Ja, komm, Herr Jesus.
Soweit die Ausführungen von Alfred Burchardt über das Laubhüttenfest. Nach ein paar Takten Musik spricht dann über das Fest Simchat Torah.
Halleluja et Adonai, kol goyim shavehu kol ha'umim. Ki gavar alenu chasdo ve'emet Adonai le'olam. Halleluja, 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 halleluja.
Simchat Torah, Torah-Freudenfest. Hören wir zunächst, was fromme Juden darunter verstehen. Das Laubhüttenfest, Sukkot, ging zu Ende. 8 Tage haben wir es gefeiert im Gedenken daran, dass Gott uns bestimmt hat, ein Volk zu sein, das unterwegs ist. Einst zogen unsere Väter durch die Wüste mit dem Ziel, das verheißene Land zu erreichen, in der von Gott dafür bestimmten Zeit. Doch darüber hinaus lebt Israel auf ein noch größeres Ziel hin, das Friedensreich Gottes mit dem messianischen Heil als Shalom für Israel und für die Völker. 8 Tage lebten wir in der Sukka, der Laubhütte. Dort schliefen wir, wenn es die Witterung erlaubte. Dort aßen und tranken wir mit der Familie und mit unseren Gästen. Durch die Zweige sahen uns die Sterne an und der Mond. Vor der Glut der Sonne gab sie uns Schatten. Mit dem Leben in der Sukkah wurde uns erneut die Vorläufigkeit unseres Lebens in dieser Welt bewusst. Denn die Gestirne des Himmels werden bleiben, wenn wir nicht mehr sind. Leben ist Vorläufigkeit. Und jede Generation reiht sich ein in den großen Zug unseres Volkes, der sein Ziel noch immer nicht erreicht hat. Mit den letzten beiden Tagen von Sukkot, dem Hoshana Rabba, dem Tag des Gerichtes, und dem Shemini Aseret, dem Schlussfest, wurden wir konfrontiert mit der kommenden, auf uns zukommenden Welt, die ohne Gottes Gericht über uns und die Welt sich nicht ereignen wird. Deshalb tragen diese Tage den Ernst von Yom Kippur und von den vor ihm liegenden Bußtagen. Aber nun beginnt der 9. Tag, der noch einmal ein Festtag ist. Nach all dem Ernst der Tage, die uns vor Gott stellten als dem Herrn unseres Volkes und dem Richter unserer Sünden, wird dieser Tag Freude sein. Freude darüber, dass sich der ewige große Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, auch zu unserem kleinen Israel bekennt, dass er uns erwählt hat, sein Volk zu sein. Freude darüber, dass er uns durch die Geschichte dieser Welt führt und erhält, dass er uns seinem Ziel entgegenführt und von uns nicht lassen will. Auf diesem Weg und für unser Unterwegssein gab er uns eine Wegzehrung mit, die uns Kraftquelle ist zu jeder Zeit. Sie war es in den Zeiten des Leidens, der Pogrome, als die Wellen des Todes über uns zusammenschlugen. Sie stärkte uns in den kurzen Tagen der Freude, wurde uns Trost und Hilfe, gab uns Mut und Gelassenheit, stärkte unseren Glauben und ließ uns festhalten an der Hoffnung Israels. Diese köstliche Gabe empfingen wir von Gott durch Mose im Sinai, die Tora. In ihr offenbarte uns Gott seinen Willen und unsere Bestimmung. In ihr erkennen wir die Heiligkeit seines Wesens. Mit der Tora zu leben, heißt mit Gott leben, aber auch für Gott leben. Mit der Tora zu leben heißt noch mehr. In einer dunklen und vor Gott verlorenen Welt Zeuge zu sein für eine andere Welt, wie Gott sie will, heißt Leben im Tag und nicht in der Nacht. Denn die Tora ist uns Weisung Gottes zum Leben. In talmudischer Überlieferung heißt es, groß ist die Tora. Wer sie befolgt, dem schenkt sie das Leben in dieser Welt und auch in der kommenden Welt. Denn Gott hat Israel drei köstliche Gaben beschert, doch erst nach vielen Prüfungen. Die Tora, das Israel-Land und die zukünftige Welt. Die Tora ist uns der Weg zum Leben in der zukünftigen Welt. Denn, so heißt es, in der Todesstunde des Menschen begleiten ihn weder Silber noch Gold, nicht Edelsteine noch Perlen, sondern einzig Tora und gute Werke. Denn es ist gesagt, wenn du dahin gehst, wird sie dich führen. Wenn du dich niederlegst, über dich wachen. Wenn du aufstehst, wird sie dich anreden. Und das heißt weiter, wenn du dahin gehst, wird sie dich führen in dieser Welt. Wenn du dich niederlegst, über dich wachen im Grabe. Wenn du aufstehst, wird sie dich anreden in der kommenden Welt. Darum, der Mensch, der die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. So ist uns die Tora in ihrer Köstlichkeit und Heiligkeit ein uns anvertrautes Pfand, dessen Größe der Größe und Heiligkeit Gottes entspricht. Ein Geschenk, das zu empfangen Dankbarkeit und Freude weckt, wie es etwa der Psalm 119 in seinen 176 Versen ausdrücken will. Simchat Torah ist Freude an der Torah. So oder ähnlich werden fromme Juden die Frage beantworten, was ihnen Simchat Torah bedeutet. Und dann kann es sein, dass der Fragende zu einem Gottesdienst eingeladen wird, der an diesem Tag ein beispielhaftes Zeichen für Torah-Freude sein will. Denn dieser Gottesdienst trägt nicht mehr den sonst üblichen Ernst der gottesdienstlichen Feiern, sondern die ganze Farbenpracht der Freude. In 7 festlichen Umzügen um den Almagor, das ist der Vorlesetisch für Torarollen, werden Torarollen getragen, nachdem sie der heiligen Lade, dem Toraschrein, enthoben wurden. Nach Möglichkeit beteiligt sich an diesen Umzügen die ganze Gemeinde, wobei die sonst üblichen Abgrenzungen keine Gültigkeit mehr haben. Männer und Frauen, Greise und kleine Kinder, Arme und Reiche. Dazu wird unter anderem gesungen: Wir wollen jauchzen und uns der Tora freuen, denn sie gibt uns Kraft und Licht. Ein Baum des Lebens ist die Tora, denn in ihr ist die Quelle des Lebens. Wie Wasser vom Himmel, wie die Quelle aus der Tiefe, ist das göttliche Wort. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! O Herr, erhöre uns, wenn wir rufen! Im Rhythmus des Singens, verstärkt durch das Klatschen der Hände, werden die Körper der Feiernden ergriffen. Sie schwingen mit und bewegen sich im Tanz. Dabei wechseln die Torarollen unter den Männern, damit möglichst jeder von ihnen der Ehre teilhaftig wird, sie tragen und halten zu dürfen. Kinder ziehen voran oder hinterher, Fähnchen schwingend. So ist niemand in der Gemeinde, der nicht Teil hat an der Festesfreude, wie sie in der Synagoge in solcher Stimmung und Fröhlichkeit nur einmal im Jahr möglich ist. Beim Höhepunkt des Gottesdienstes wird aus der Tora-Rolle der letzte Wochenabschnitt gelesen. Es sind die Schlusskapitel des 5. Buches Mose. Da aber Tora, auf Deutsch Weisung, die nach der Zahl der Jahreswochen in fortlaufende Leseabschnitte eingeteilt die Gemeinde begleitet hat, für die Gemeinde Gottes niemals enden kann, ist ein Schlusspunkt undenkbar. Deshalb wird nach dem Schlusskapitel des 5. Buches Mose sofort der Anfang des 1. Buches Mose, also 1. Mose 1 bis 2, und davon die Verse 1 bis 3 gelesen. So werden die Tora-Lesungen zu einem Kreislauf, dessen Ende sich wieder am Anfang anschließt und nicht aufhört, die Gemeinde zu begleiten, sie hineinzunehmen in die ewige Gültigkeit des Wortes Gottes. Der Erste, der zur Schlusslesung aufgerufen wird, ist meist ein angesehener Mann in der Gemeinde. Er erhält die Ehre eines Bräutigams der Tora. Ebenso der Mann aus der Gemeinde, dem die Ehre der Anfangslesung zuteil wird. Er wird genannt Bräutigam des Anfangs. Auch der Erste, der zur Lesung der Haftarah, das ist die Lesung des Abschnittes aus den Propheten, bestimmt wurde, wird Bräutigam der Haftarah genannt. Doch darüber hinaus werden noch viele Männer zum Lesen aufgerufen, selbst Knaben, die noch nicht Bar Mitzwa gefeiert haben, dürfen vor die Gemeinde treten und im Angesicht der offenen Torarollen ihre Berachot, das sind Segensworte, vortragen. Die zur Tora-Lesung Aufgerufenen sagen vor und nach der Lesung 2 Segenssprüche, wie sie auch sonst in den Gottesdiensten im Zusammenhang mit der Lesung gesprochen werden. Doch an Simchat Torah haben sie ihr besonderes Gewicht.
Vor der Lesung wird gesagt: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns die Tora gegeben. Gelobt seist du, ewiger, der die Tora gegeben. Und nach der Lesung wird gesagt: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns die Lehre der Wahrheit gegeben und ewiges Leben uns eingepflanzt hat. Gelobt seist du, ewiger, der die Tora gegeben. Den drei Bräutigamen fällt die Aufgabe zu, die Gemeinde einzuladen und zu bewirten, wobei auch reichlich genossener Wein zum Überschwang der Festesfreude beitragen darf. Freude an der Tora, an Gottes guter Gabe, Freude an Gott, an den Verheißungen Gottes und an der Zukunft Israels, das alles gehört zu Simchat Tora. Und noch mehr, es gehört zum jüdischen Glauben. Denn Torafrömmigkeit ist das Wesen des jüdischen Glaubens. Tora als Weisung zum Leben. Das sind nicht nur die 10 Gebote und der in ihnen offenbarte Wille Gottes für sein jüdisches Volk. Das sind auch die in den 5 Büchern Mose niedergeschriebenen 603 Mitzvot, Pflichten. Doch auch das, was nach der schriftlichen Tora, also den 5 Büchern Mose, an Lehrentscheidungen in Geschichte und Tradition hinzugefügt und somit verpflichtendes Glaubensgut wurde, ist Tora. Das ist allerdings so viel, dass es unter Umständen auch von jüdischen Menschen als Last empfunden und dann als Joch der Tora bezeichnet wird. Deshalb gab es zu allen Zeiten im jüdischen Volk Menschen, die Tora-Freude nicht ungetrübt teilen konnten, die über den Ernst der göttlichen Forderungen und ihr daran gemessenes Leben bedrückten und geängstigten Gewissens wurden und sich nach zugesprochener und erfahrbarer Erlösung sehnten. Manche von ihnen fanden solches bei dem, der gekommen war, um in seinem Volk Sünder selig zu machen, das heißt zu heilen, zu retten und ihnen Sündenvergebung anstelle des heiligen Gottes zuzusprechen. Er war gekommen, den durch die Tora von Gott geforderten Gehorsam stellvertretend für sein jüdisches Volk und für uns alle zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Die totale Hingabe Jesu in den Willen Gottes mit seinem Tod wurde zur Garantie des Heilswillens Gottes für Israel. Zwischen Christen und Juden steht seitdem die Grundfrage, ob der Mensch fähig ist, den in der Tora geforderten Gehorsam vor dem heiligen Gott zu leben. Das Neue Testament und darin besonders der Apostel Paulus verneint solches. Die rabbinische Lehre aber will es bejahen, wenn auch mit dem Vorbehalt, dass Fehlverhalten unter Menschen nicht vermeidbar ist, aber dennoch das Erbarmen Gottes erfahrbar sein kann, wenn das Leben nach der Tora ernsthaft und mit Fleiß ausgerichtet war. Simchat Tora. Kein Fest für Christen? Oh doch. Denn Christen können sich freuen an der durch Jesus Christus für sie erfüllten Tora. Aber für solche Freude müsste ihnen wohl etwas mehr und deutlicher der Ernst und die Heiligkeit des Wortes Gottes und seines Willens für ihr Leben bewusst werden. Fromme Juden könnten hierfür ein Beispiel sein.